Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Ja, lassen Sie uns die wahrhaftigen Stimmen feiern, solange es sie noch gibt, solange die künstliche Intelligenz sie noch nicht ersetzt hat. 1000 Wissenschaftlerinnen und Unternehmer fordern ein 6-monatiges Innehalten in der KI-Entwicklung. Elon Musk ist auch dabei. Darüber werden wir sprechen in dieser Fazitausgabe. Auch über ein Jahr, wie soll man es nennen, Relaunch vielleicht von Linie 1, diesem Musical, das seit Jahrzehnten super erfolgreich in Berlin zu sehen ist. Und um sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche geht es in der anderen Premiere des Abends. Christian Stückel inszeniert Thomas Melles Bilder von uns. Und dann gibt es wirklich ganz tolle Bilder zu sehen aus dem 15. Jahrhundert in der Gemäldegalerie in Berlin von Hugo van der Groes. Das alles und noch viel mehr in der kommenden Fazitstunde. Die katholische Kirche wird seit Jahren immer wieder von Enthüllungen zu sexuellem Missbrauch erschüttert. Erstmals ist jetzt ja ein Bischof deswegen zurückgetreten. Es bleibt aber bei dieser Mauer des Schweigens, auf die die Opfer immer wieder stoßen. Der Schriftsteller Thomas Melle hat sich nicht nur in seinem neuesten Roman Das leichte Leben mit dieser Thematik auseinandergesetzt, sondern auch schon vor 6 Jahren in dem Stück Bilder von uns, eine Beschäftigung mit den Spätfolgen des Missbrauchs für die Opfer. Dass Christian Stückel das nun am Münchner Volkstheater auf die Bühne bringt, passt, denn er ist ja nicht nur der Leiter der Passionsspiele in Oberammergau, sondern einer, der bekanntlich mit seinem katholischen Glauben ringt. Sven Rickleffs war für uns in der Premiere. Was ist das denn für eine Geschichte, die da erzählt wird in Bilder von uns?
Naja, Bilder von uns handelt tatsächlich, wie der Titel schon sagt, von Bildern, die gemacht worden sind in einem katholischen Internat von einem gewissen Pater Stein, der seine Lieblingszöglinge, wie das so schön heißt, halbnackt oder nackt abgelichtet hat, also Bilder gemacht hat. Er hat diese Bilder gesammelt und nicht nur das, er hat diese vorpubertären Jungen auch nackt gezüchtigt, wie man später erfährt. Er hat sie mit seinem Geschlecht in der Hand beim Duschen beobachtet und er hat auch einige dann zum, sagen wir mal, Äußersten gezwungen. Das liegt im Stück zeitlich alles weit zurück, aber jetzt wird einem dieser Ehemaligen plötzlich ein solches Bild anonym aufs Handy geschickt und der ist inzwischen ein erfolgreicher Star in einem Fernsehunternehmen und wird dadurch ziemlich aus der Bahn geworfen. Er versucht das zwar zu verheimlichen, insbesondere auch in seiner Ehe, also gegenüber seiner Frau, aber er nimmt trotzdem Kontakt auf zu ehemaligen Klassenkameraden und versucht zunächst einmal herauszubekommen, ob einer von denen der Absender ist oder ob einer von denen selbst Bilder bekommen hat. Und das wächst sich während dieses Stückes dann aus, bis der Skandal an der Öffentlichkeit ist und alle Beteiligten dann ziemlich verunsichert sind. Vielleicht hören wir da zunächst einfach mal hinein.
Wieso erinnere ich mich nicht?
Woran?
Klar erinnerst du dich. Und wir alle erinnern uns. Wir wollen es nur nicht.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Natürlich weißt du es. Die Scheiße ist in uns.
Ja, da geht es also relativ eindeutig um Traumaverarbeitung, Sven Rickleffs. Und was auch schon klar ist, klar wird an diesem Ausschnitt, es wird nicht nur eine Geschichte erzählt, sondern die von mehreren Männern.
Ja, und das ist zugleich die große Qualität dieses Stückes. Man wird als Zuschauer Zeuge davon, wie diese Männer auf ganz verschiedene Weise mit diesem lange verdrängten Teil ihrer Biografie ringen und tatsächlich sehr verschiedene Arten haben, damit umzugehen, die von letztlich einem Selbstmord über weitere Verleugnung des Opferstatus bis zur Überzeugung reichen. Nur der aktive Gang an die Öffentlichkeit kann jetzt noch helfen. Thomas Melle hat mit seinem Text ganz sicherlich allen Raum geben wollen und gleichzeitig ist dieses Stück per se aber natürlich auch ein Gang an die Öffentlichkeit. Melle ist ja ebenfalls in einer katholischen Schule in Bad Godesberg Schüler gewesen, in der es über Jahrzehnte zu Missbrauch gekommen ist. Und davon sind einige Details auch in dieses Stück eingeflossen. Das ist also natürlich auch ein Akt der Veröffentlichung und ein Statement, genauso wie es jetzt eine Aufführung ist am Münchner Volkstheater. Mhm.
Harter Tobak auf jeden Fall für diesen Theaterabend, heißt das ja auch, wenn wir ans Münchner Volkstheater denken, da sind wenige Personen auf einer sehr großen Bühne. Ist das inszenierte Vereinsamung oder was macht Christian Stöckel damit?
Naja, auf der einen Seite ist das ein sehr intimes Stück mit teilweise sehr intimen Dialogen, sehr kammerspielartig auch gehalten von Thomas Meller. Auf der anderen Seite nutzen Christian Stöckel und sein Bühnenbildner Stefan Hageneyer diese große Bühne des Münchner Volkstheaters nun für dieses Kammerspiel, um mit einer sehr groß angelegten, weiß-sterilen Wohnlandschaft diese Lebenswelt fast all dieser Männer zu entwerfen, die bis auf einen tatsächlich Erfolgsmenschen geworden sind, Karriere gemacht haben, SUV fahren, wie wir erfahren, und eben so eine riesige Lounge-Sofa-Welt haben, eine Welt, in der das Verdrängte eigentlich keinen Platz hat, das merkt man zu Beginn, und das dringt dann aber immer mehr ein und zum Ende des Stückes auf beklemmend spürbare Weise nimmt es Raum ein in dieser Pseudo-Erfolgswelt und in den sich darin abspielenden Dialogen.
Was würden Sie sagen, ein starker Theaterabend?
Ich würde auf jeden Fall sagen, in der Gesamtschau des Abends ein starker Theaterabend. Zu diesem Urteil habe ich aber mich gleichsam hinentwickeln müssen. Christian Stöckel setzt ja seit je in seinem Münchner Volkstheater auf ein sehr junges Ensemble und hat dafür für junge Schauspielerinnen und Schauspieler auch ein ungeheures Gespür. Das ist die große Qualität dieses Theaters. Das ist aber auch zunächst einmal, oder habe ich zunächst einmal wahrgenommen, ein Problem für diesen Abend, weil Thomas Melle ziemlich spürbar seine Figuren als Menschen um die 40 oder etwas darüber entworfen hat. Das heißt, sie sind fast schon auf dem Höhepunkt der Karriere oder kurz davor. Fast hat man das Gefühl, wenn man das liest, sie sind schon in der Midlife-Crisis, und so sprechen sie und reflektieren vor allen Dingen am Anfang auch. Und da tut sich am Anfang eine Diskrepanz auf, weil dieses Ensemble sichtbar, was jetzt auf der Bühne steht, zwischen 25 und 30 ist und damit zunächst einmal manche Erkenntnis, die da auf der Bühne formuliert wird, noch nicht wirklich zu der Erscheinung passt. Und dass diese Diskrepanz aber über die Zeit dann völlig vergessen gemacht wird von diesem Ensemble und man nur noch eingenommen ist für dieses ungeheure Ringen um biografische Wunden, die wahrscheinlich wirklich nie geheilt werden können, das ist dann tatsächlich das Verdienst dieses sehr überzeugenden Ensembles und letztlich auch der Inszenierung von Christian Stöckel.
Sven Rickleffs über Bilder von uns, das Stück von Thomas Melle über Missbrauch in der katholischen Kirche, inszeniert von Christian Stöckel. Künstliche Intelligenz, so hat man den Eindruck, entwickelt sich rasend schnell. Softwareentwickler investieren Millionen und Milliarden in Produkte wie ChatGPT, um im Wettbewerb den Anschluss nicht zu verlieren. Viele Experten sagen, man müsse sich keine Sorgen machen, dass die künstliche Intelligenz unser eigenes Hirn allmählich überflüssig mache. Aber es gibt auch andere Meinungen, und zwar nicht nur von international renommierten Wissenschaftlern, sondern auch von SoftwareentwicklerInnen. Elon Musk, Steve Wozniak und Yuval Noah Harari gehören zu den Erstunterzeichnern eines von mehr als 1000 Experten veröffentlichten offenen Briefs, in dem sie dazu aufrufen, bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz eine mindestens 6-monatige Pause einzulegen, eine Bedenkpause quasi, um Regeln im Umgang mit der neuen Technologie aufzustellen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Markus Beckedahl gesprochen, Gründer der Plattform Netzpolitik.org. Hallo und guten Abend.
Guten Abend.
Welche Bedenken tragen diese über 1000 Unterzeichner und Unterzeichnerinnen des offenen Briefs denn? Und an wen genau richten sie ihre Forderungen?
Ja, die Forderungen werden vor allen Dingen an andere KI-Entwicklerinnen und vor allen Dingen Unternehmen in diesem Bereich adressiert, aber auch irgendwie an politische Entscheiderinnen, die gemeinsam mit KI-Entwicklerinnen irgendwelche Regeln einführen sollen. Und es wird davor gewarnt, dass wir quasi keinen schönen Sommer der künstlichen Intelligenz erleben werden, sondern dass alles düster werden könnte, wenn es uns jetzt nicht gelingt, mittels eines Moratoriums und Regeln die Leitplanken zu entwickeln, in welchem Rahmen künstliche Intelligenz sich entwickeln kann.
Halten Sie, Markus Beckedahl, denn diese Befürchtungen für berechtigt?
Ja und nein. Also man muss sich erstmal anschauen, wer adressiert quasi diesen offenen Brief. Und dahinter steckt ein Institut, was vor allen Dingen von sehr vielen Silicon Valley-Milliardären mitfinanziert wird, die eine andere Zukunft, eine andere Gesellschaft sich wünschen, wo auch teilweise das Recht des Stärkeren sich besser durchsetzen wird. Und sehr viele quasi Unterstützer dieses Institutes verdienen sehr viel Geld damit, Systeme der künstlichen Intelligenz zu entwickeln, zu betreiben. Und auch wenn Personen wie Elon Musk dabei sind und jetzt eigentlich ein Moratorium fordern, so quasi, dass mindestens 6 Monate künstliche Intelligenz nicht weiterentwickelt werden soll, dann fragt man sich, gilt das jetzt eigentlich auch für seine eigenen Unternehmen? Wahrscheinlich eher nicht. Also insofern hat das alles ein Geschmäckle, dass jetzt dieser Brief von diesen Personen an die Öffentlichkeit adressiert wird.
Aber Markus Beckedahl, welches Geschmäckle? Also es ist immer noch rätselhaft für mich, weshalb ein Elon Musk ein solches Moratorium mit unterschreibt, vielleicht sogar mit initiiert hat. Also wie Sie sagen, er gehört ja zu denen, die da auch Milliarden rein investieren und davon natürlich profitieren wollen.
Ja, deswegen wundern sich ja auch viele. Ich wundere mich auch. Ich vermute mal, dass man Panik bekommt, dass in den letzten Wochen, in den letzten Monaten durch Systeme wie ChatGPT oder Midjourney, sogenannte Systeme zur generativen künstlichen Intelligenz, dass dadurch der gesellschaftliche Wind sich gegen künstliche Intelligenz dreht.
Also so eine Art Beruhigungspille im Ahnen darum, dass die sowieso wirkungslos bleibt?
Ja, wir müssen ja auch darüber reden. Also wir diskutieren über sogenannte generative künstliche Intelligenz. Das heißt Systeme wie ChatGPT oder Midjourney. So viele mögliche negative und positive Auswirkungen sie auf unsere Gesellschaft haben werden, sind nicht wirkliche künstliche Intelligenz, sondern diese Systeme, die berechnen zum Beispiel die nächsten Worte. Das ist keine Intelligenz, wie wir sie kennen. Das ist keine Intelligenz, wie sie auch irgendwann mal als künstliche Intelligenz entstehen könnte. Und insofern führen wir hier irgendwelche Stellvertreterkriege oder Debatten.
Ja, die Kollegen von unserer Sendung Studio 9 haben heute auch gesprochen mit einer Unterzeichnerin, und zwar Silja Fönnecke, die ist Rechtswissenschaftlerin und die hat sehr wohl begründet, warum sie es wichtig findet, dass diese Pause eingelegt wird.
Wie bei jeder disruptiver Technologie brauchen wir einfach gute, verhältnismäßige Regeln. Und die Frage ist, ob wir die im Bereich dieser Generative AI, generativen KI, bereits haben. Und das glaube ich nicht. Und die Frage ist eben, ob und inwiefern diese KI-Systeme beispielsweise Demokratien destabilisieren können, indem sie neue Inhalte kreieren, die aussehen wie Inhalte, die Sie oder ich kreieren würden. Ja, was ist mit Eingaben an den Gesetzgeber? Was ist mit der Überflutung von Informationen oder Fake News in sozialen Netzwerken? Und das ist ein Szenario, was beispielsweise auch die New York Times schon beschrieben hat. Und das kann schon auf der Grundlage von ChatGPT ein Problem werden, also von der Version, die wir bereits jetzt haben.
Okay, Markus Beckedahl, man hat doch gehört, hier ist erstens jemand, der nicht aus der Softwarebranche kommt, sondern Wissenschaftlerin ist, Rechtsexpertin und die anders als Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, doch sehr ernsthafte Sorgen hat, was diese künstliche Intelligenz mit uns anrichten kann.
Also ich habe auch sehr ernsthafte Sorgen und ich teile auch einen großen Teil der Forderungen dieses offenen Briefes. Es wundert mich nur, dass gerade die Person bisher vor allen Dingen Regulierung und klare Regeln bekämpft haben, auf einmal sich vorne hinstellen und sagen, wir brauchen das. Auf europäischer Ebene diskutieren wir seit 2 Jahren über den sogenannten AI Act. Das sind Regeln für den europäischen Binnenmarkt, wie wir mit künstlicher Intelligenz umgehen. Sozusagen dieser wird gerade massiv von sehr vielen Industrielobbyisten bekämpft. Die sagen, wir brauchen gar nicht so starke Regeln. Und das sind teilweise dieselben, die sozusagen hinter diesen offenen Brief jetzt initiiert haben.
Jetzt noch mal kurz zu dieser Forderung einer 6-monatigen Pause. Sie haben das eben schon angedeutet. Wie realistisch ist denn, dass so eine Pause überhaupt eingelegt wird?
Naja, man übersetzt, was dieser Brief sagt, heißt diese 6-monatige Pause erstmal nur, dass keine neuen Versionen von noch besseren Systemen wie ChatGPT 4.0, was gerade auf den Markt gekommen ist, in den nächsten Monaten erscheinen soll. Die Wahrscheinlichkeit, dass Regierungen ein 6-monatiges Moratorium gemeinschaftlich auch weltweit beschließen, damit es ja überhaupt sinnvoll ist, liegt eigentlich bei null. Obwohl es eigentlich eine sehr schöne Vision wäre, dass wir als weltweite Gesellschaften mal innehalten, um darüber zu diskutieren, welche Regeln wir haben wollen.
Aber
ja, wir haben auf europäischer Ebene die Chance, im Rahmen des AI-Actes diese Regeln zu setzen sozusagen und als globalen Standard zu etablieren. Und ich würde mir wünschen, wenn dort auch viel mehr für diese Regeln gekämpft werden würde und nicht gegen diese Regeln.
Markus Becketal von netzpolitik.org über einen offenen Brief zur vorübergehenden Einhegung von künstlicher Intelligenz. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Becketal.
Ja, danke.
Es ist eines der bekanntesten Musicals, zumindest in Berlin, wo Linie 1 jahrzehntelang am Gripstheater lief. Insgesamt über 2000 Aufführungen waren das seit 1986. Eine Geschichte über dieses West-Berlin erzählt anhand einer U-Bahn-Linie, die bis heute verschiedene Bezirke durchfährt. Und unterwegs ein Mädchen vom Lande. Jetzt gibt es eine Neufassung, könnte ja nach so langer Zeit auch mal nötig sein. Aber das ist natürlich auch mit Risiken verbunden.
Mal 35 Jahre Sozialdemokratie-Krimi.
Dann werden wir doch erst recht dieses rote Geluppe überleben.
Das darf ich doch gar nicht hinhören. Wer sind wir denn?
Wir sind die Diadema, der Reichshauptstadt von Berlin. Die Mutter Köln-Mathema, die Kriegsvertrauen sie. Vom Kuba bis zum KDG sind wir die Same.
Tja, so hört sie sich an, die neue Linie 1. Natürlich mit viel Musik. André Mumort kommt aus dieser Premiere im Kripstheater und enttäuscht oder begeistert?
Schon deutlich begeisterter als enttäuscht. Vor allen Dingen hatte ich ein sehr surreales Erlebnis, weil ich gleich von der Veranstaltung in die U-Bahn gestiegen bin und hierher gefahren bin ins Funkhaus. Und da hat man wirklich das Gefühl, okay, jetzt geht das Theater weiter. Das hat schon was sehr Eigenartiges gehabt. Und ich habe doch mit einem Grinsen in der U9 gestanden vorhin.
Die U9, nicht die U1.
Nicht die U1, mhm. Die fährt woanders. Aber das war eine besondere U-Bahn-Fahrt und ein besonderer Theaterabend heute.
Was macht diese neue Linie 1 denn anders als die alte?
Also erstmal erstaunlich wenig. Es wurde ja groß angekündigt, dass das quasi das erste Mal ist, dass dieses Stück jetzt wirklich neu inszeniert wird und umgekrempelt wird und mit einer anderen Perspektive und einer anderen Haltung auf die Bühne gebracht wird. Davon hat man erstmal gar nicht so viel gesehen. Das Stück ist erstmal um eine halbe Stunde gekürzt. Das ist aber ganz gut so. Es waren ja doch weit über 3 Stunden ursprünglich auch. Und insofern ist das etwas schlanker geworden. Das merkt man. Aber man hat den Gehalt des Stückes und auch den Aufbau des Stückes, den Text des Stückes, die gesamte Anlage eigentlich belassen und hat eher daran gearbeitet, dass es ein bisschen frischer wird, dass es ein bisschen lebendiger und nachvollziehbar wird in der Figurenzeichnung. Und das hat diesem Abend sehr, sehr, sehr gut getan.
Und klingt die Musik anders?
Auch da hat man sich an die Arrangements herangewagt, aber auch minimalistisch. Da steht immer noch die Band No Ticket auf der Bühne. Da wird immer noch diese Musik mit den gleichen 80er-Jahre-Instrumenten gespielt. Da ist viel Saxophonklang drin und so weiter. Das hat sich erstmal nicht wirklich verändert. Aber man spürt, wenn man genau hinhört und genau hinsieht, dass da mit sehr viel Liebe und Genauigkeit rangegangen wurde und dass man sich wirklich gefragt hat, wie kriegen wir das denn ein bisschen frischer über die Bühne?
Wenn man über Linie 1 spricht, muss man natürlich auch über Berlin sprechen oder dieses Bild von Berlin, das da gezeichnet wird, die 1980er Jahre. Die haben ja jetzt 4 Jahrzehnte später Coolness-Faktor eigentlich, was alles betrifft, von der Kleidung über die Musik bis hin zu Alltagsgegenständen. Ja, aber dieses Berlin der 80er, wie schaut man denn da heute drauf?
Also erstmal kann man sagen, dass diese Inszenierung diesen 80er-Jahre-Rückblick eigentlich noch verstärkt. Also ganz bewusst sagt, das spielt 1986 in West-Berlin. Es gibt auch eine Einblendung gleich am Anfang der Inszenierung. Und man sieht, dass hier wirklich diesen 80ern ein Denkmal gesetzt wird. Und das hat vor allen Dingen auch was mit den Kostümen zu tun von Mascha Schubert. Dieser Abend ist ein Fest der 80er-Jahre-Kostüme. Da stehen ja 11 Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne, die unzählige Rollen spielen müssen, die immer von der Bühne laufen und wieder zurückkommen in einem völlig neuen Kostüm. Und da ist hinreißend gearbeitet worden. Man hat früher eher so ein bisschen versucht, das zeitlos zu gestalten, gar nicht so sehr diese 80er-Jahre in den Vordergrund zu rücken. Und jetzt wird das genaue Gegenteil gemacht. Da sind unfassbare Frisuren, Perücken, Blousons, alle möglichen Frisuren, die wir eigentlich nicht mehr sehen wollten, sind da zu sehen. Und mit den Kostümen wird auch farblich sehr geschickt gestaltet. Die Figuren werden auch über die Kostüme miterzählt und charakterisiert.
Früher hat man eher so diesen Exotenstatus der Stadt beziehungsweise auch der Bewohnerinnen und Bewohner herausgestellt. Das Berlin von heute ist ein anderes. Der Blick auf die Bewohner von früher auch anders?
Ja, also ich hatte schon den Eindruck, dass das Stück in seiner ursprünglichen Fassung und auch in der ursprünglichen Inszenierung ein Stück weit doch das eigentlich bedient, dass man mit Erstaunen darauf schaut, wie divers und verrückt ist eigentlich dieses Berlin. Das Berlin der Punker, das Berlin der Asozialen, der Penner, der Drogensüchtigen, der Prostituierten. Und man merkt auch, dass das Stück gealtert ist, weil es eben nicht aus der Diversität selbst heraus erzählt ist. Und gerade für eine Stadt wie Berlin, da merkt man, da kommen so Homosexuelle und Türkinnen und Türken vor, die werden aber eigentlich nur mal so kurz durchs Bild geschoben. Die dürfen nichts sagen, die dürfen sich nicht entfalten, sondern das ist noch der klassische Konflikt zwischen den Spießern und den Punkern, der da eigentlich im Mittelpunkt steht. Aber das wird so belassen. Und es wird auch, und das ist bemerkenswert, die starke, kräftige, deftige Sprache belassen, mit der wir heute eigentlich oft unsere Schwierigkeiten haben. Da ist sehr viel Rassismus drin, sehr viel Sexismus von rassistischen und sexistischen Figuren. Wir haben gerade die Wilmersdorfer Witwen gehört. Die werden eben auch mit ihrem ganzen Nazi-Kult so auf die Bühne gebracht, wie das schon in den 80er Jahren der Fall war. Aber da hat Regisseur Tim Egloff zum Beispiel in diesen Schlager, wo auch alle sofort mitgeklatscht haben, einen Moment der Stille und der Ruhe eingebaut, wo dies ganz dämonisch und unheimlich wird und man merkt, so zum Lachen ist das eigentlich gar nicht. Und so arbeitet diese Inszenierung mit vielen schönen kleinen Momenten, in denen die Figuren und die Situationen glaubwürdig gemacht werden. Und man merkt, Tim Egloff ist ein Regisseur, der vom Schauspiel kommt. Das ist eine musikalische Revue, aber die Szenen sind sowohl die komödiantischen als auch die ernsten mit großer Genauigkeit und auch einer psychologischen Verschärfung gespielt worden von dem fantastischen Ensemble. Und man hat sich eben auch bemüht, dass dieses Mädchen vom Land erstmal einen Namen bekommt. Sie heißt jetzt Natalie, das ganze Stück über, und gespielt von Helena Charlotte Siegal, auch kein naives Dummchen mehr ist, sondern eigentlich schon eine selbstbewusste junge Frau.
Sagt André Mumot, unser Theaterkritiker, der bei der Premiere des Musicals Linie 1 war, erstmals verändert seit vielen Jahrzehnten.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Viktoria Eklau.
Neue Direktorin des Gropius-Baus in Berlin wird die Kulturwissenschaftlerin und Kuratorin Jenny Schlenzka. Das teilte der Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes mit. Der Gropius-Bau ist das Ausstellungshaus der Berliner Festspiele. Die aus Berlin stammende und in New York arbeitende Schlenzka tritt im September die Nachfolge von Stefanie Rosenthal an, die das Haus von 2018 bis 2022 geleitet hatte. Rosenthal führte den Gropius-Bau als offenen Ort für zeitgenössische Kunst und Diskurs. Jenny Schlenska wolle daran anknüpfen und die interdisziplinären, performativen und thematischen Ansätze im Gropiusbau weiter ausbauen, hieß es. Schlenska ist seit 2017 Leiterin des Performance Space New York. Berlinale Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek verlässt die internationalen Filmfestspiele Berlin im kommenden Jahr. Rissenbeek will ihren bis Ende März 2024 laufenden Vertrag nicht verlängern, sondern sich mit Erreichen des Rentenalters neuen Themen und Aufgaben widmen. Die 74. Berlinale im nächsten Jahr wird sie gemeinsam mit dem künstlerischen Direktor Carlo Chatrian noch vorbereiten und umsetzen. Mit Chatrian sollen Gespräche über eine Vertragsverlängerung geführt werden. Der Maler und Bildhauer Anselm Kiefer erhält den Deutschen Nationalpreis. Kiefer wird die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung am 6. Juli in der französischen Friedrichstadtkirche in Berlin entgegennehmen, wie die Deutsche Nationalstiftung heute mitteilte. Seine Werke brächten den Menschen Geschichte und Gegenwart der Nationen nahe, so die Begründung der Jury. Kiefers Kunst erinnere daran, wie viel Leid die Feindschaft zwischen Deutschen und Franzosen über die Völker gebracht habe. Das Preisgeld will der in Frankreich lebende 78-jährige Künstler an die Empfänger des diesjährigen Förderpreises, die Jugendorchesterprojekte Hangarmusik und Demos aus Berlin und Paris, weitergeben. Und noch eine Auszeichnung. Der Kleistpreis geht in diesem Jahr an den Schriftsteller und Musiker Thomas Kunst, Autor des Romans Zanschoer Klinken. Über den Preis entscheidet traditionell eine von der Jury der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft gewählte Vertrauensperson. In diesem Jahr war es der Autor Feridun Saimoglu. In seiner Begründung schrieb er, Thomas Kunst sei der, Zitat, sprachbesessenste und herzverrückteste deutsche Dichter unserer Zeit. Das dichterische Werk von Kunst wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Dresdner Lyrikpreis und dem Stipendium der Villa Massimo.
Bei der letzten Documenta mit dem Streit um die künstlerische Leitung und den Umgang mit Antisemitismusvorwürfen stand zeitweise eigentlich alles zur Disposition. Documenta einstellen oder sie der Kontrolle der Bundesregierung unterstellen. Und wenn nicht, wie würde die nächste künstlerische Leitung wohl aussehen? Nun gut, das wissen wir heute auch noch nicht, aber die Weichen werden doch nach und nach gestellt. Zum Beispiel mit der Berufung der sogenannten Findungskommission. Diese Gruppe von Menschen wird den oder die Kuratorin der nächsten Documenta auswählen. Wer zu dieser Kommission gehört, wurde heute bekannt gegeben. Carsten Probst, 4 Frauen und 2 Männer. Wer sind diese 6?
Ja, am bekanntesten im deutschen Sprachraum ist sicherlich Katrin Romberg. Die kennen wir schon von der 6. Berlin-Biennale, die sie als Chefkuratorin geführt hat. 2010 war das. Sie leitete auch schon den Kölnischen Kunstverein, auch schon die Wanderbiennale Manifesta in Ljubljana. Also sie steht mit ihrer kuratorischen Arbeit eigentlich schon sehr, sehr lang dezidiert auch für diese Auflösung eines rein westlich geprägten Kunstbegriffes. Und eine zweite, finde ich besonders erwähnenswerte Personalie in dieser neuen Kommission ist Bracha Lichtenberg-Ettinger. Das ist eine Malerin, eine Psychoanalytikerin, aber auch eine Kunsttheoretikerin, die wurde 1948 als Tochter polnisch-jüdischer Überlebender der Shoah in Tel Aviv geboren. Und man kann sie ja vielleicht in gewisser Weise auch so als eine Art friedensaktivistische Künstlerin bezeichnen, die, glaube ich, heute in Frankreich lebt. Dann gibt es so weitere Kommissionsmitglieder, die also quasi alle irgendwie so die verschiedenen Erdteile abdecken, die verschiedenen Kontinente. Gongyang ist zum Beispiel eine Kuratorin aus Shanghai, Künstlerin auch. Und dann gibt es einen indischen Kulturtheoretiker und Kunstkritiker und Kurator, Ranjit Hoskote, den wir in diesem Jahr auch auf der Architekturbiennale in Venedig erleben werden. Und dann gibt es noch Simon Yami, der ist Kurator, Kunstkritiker und Romanautor, ein gebürtiger Schweizer mit kamerunischen Eltern, der vertritt in der Kommission offenkundig die afrikanische Kunstszene, über die er auch schon sehr viel publiziert hat. Und last but not least gibt es Maria Ines Rodriguez, eine Kolumbianerin, die seit 2018 Chefkuratorin ist am Museo de Arte in Sao Paulo, also in Brasilien. Also wir haben quasi wirklich alle Kontinente mehr oder weniger versammelt. Was mir auffällt, Osteuropa oder Ja, Ost- und Mitteleuropa sind in diesem engeren Sinn nicht vertreten, auch die USA nicht, aber alle haben irgendwelche Berührungspunkte sozusagen, die quasi überschneidende Interessenlagen auch mit diesen Gebieten verbinden.
Und wer hat die ausgewählt? Also hat da die Bundesregierung mitentschieden?
Nein, so wie es aussieht, hat die Bundesregierung nicht mitentschieden. Die Stadt Kassel und das Land Hessen haben ja frühzeitig auch darauf gedrängt, dass sie also weiterhin in der Zuständigkeit für die Documenta bleiben. Sie haben sich dann Rat geholt für die Benennung dieser Findungskommission von ehemaligen LeiterInnen der Documenta, also Chefkuratorinnen wie Katrin David oder Roger M. Bürgel, Caroline Christoph Bakagiev oder Adam Schimczyk. Die haben dann, glaube ich, letztlich die entscheidenden Hinweise für diese Besetzung gegeben.
Wenn es um die Documenta geht, dann stehen vor allem die KuratorInnen in der Öffentlichkeit, wie zuletzt Ruan Grupa oder eben einzelne KünstlerInnen. Die Findungskommission kennt eigentlich kaum jemand. Zumindest war das immer so. Ist das nach der letzten Documenta nun ein für alle Mal Geschichte?
Das weiß ich nicht, aber in jedem Fall war diese letzte Documenta auch in dieser Hinsicht wirklich ein Bruch. Ich nehme das auch als Resultat um die Kontroverse um die Documenta 15 wahr. Auch sozusagen als Ergebnis dieser merkwürdigen Art öffentlicher Kommunikation, die Ruan Grupa gepflegt hat. Also wenn Sie jetzt, wie zuletzt in Hamburg im vergangenen Februar bei einer großen Konferenz nochmal zur Documenta erlebt haben, wie Mitglieder von Ruan Grupa dort aufgetreten sind und unter größten Schwierigkeiten nur in der Lage waren, ganz entfernt zu sehen, dass da einige Werke auf der letzten Documenta möglicherweise antisemitische Klischees bedient haben, dann stellt sich schon die Frage, ob Ruan Grupa diesen Debatten überhaupt in gewisser Weise gewachsen sein konnten. Die wirkten also immer noch so konsterniert und irgendwann kam es so, dass man sich dachte, die eigentliche Instanz, die wirklich den gesamten Diskurs beispielsweise um Antisemitismus, um BDS, um postkoloniale Probleme sozusagen im Kunstbetrieb überblickt, das war eigentlich die Findungskommission, die dann Ruan Grupa gezielt ausgewählt haben. Und insofern kam dieser Findungskommission im Nachhinein, glaube ich, eine entscheidende programmatische Bedeutung zu, weshalb die letzte Documenta so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist und auch so schief gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
Und jetzt, wo wir wissen, wie diese neue Findungskommission zusammengesetzt ist, was lässt sich daraus vielleicht schon jetzt für die nächste Documenta schließen?
Ich glaube, anhand dieser Personalien, insbesondere von Bracher-Lichtenberg-Ettinger, kann man sagen, man achtet darauf, dass dieser Vorwurf, der ja auch an die letzte Documenta erging, israelische Künstlerinnen auszugrenzen und gezielt nicht mehr teilnehmen zu lassen, dass dieser Vorwurf auch schon in der Findungskommission selber mit entkräftet wird. Das ist das eine. Und zum anderen, wenn ich mir das Tableau anschaue, scheinen es mir allesamt Persönlichkeiten zu sein, die für eine Fortsetzung des postkolonialen Diskurses stehen, also das, was wir sozusagen unter Thematisierung des globalen Südens auf der letzten Documenta gesehen haben, was wir da thematisiert haben, das soll fortgesetzt werden, das soll nicht von diesen Antisemitismusvorwürfen weiterhin überschattet werden, sondern geradezu von ihnen bereinigt werden. Nach dem Motto, wir können dieses Thema Postkolonialismus weiterhin bringen und auch thematisieren, umsetzen auf der Documenta und müssen eben nicht in irgendwelche antisemitischen Klischees abgleiten, die das Ganze am Ende nur diskreditieren. Und so wird es, denke ich, auf der Documenta 16 dann auch geschehen.
Unser Kunstkritiker Carsten Probst über die Documenta 16 und die heutige Bekanntgabe der Findungskommission. Danke.
Gerne.
Das 15. Jahrhundert gilt in der flämischen Malerei als Epoche des Übergangs vom Mittelalter in die Moderne. Zu nennen wären da vor allem die Maler Jan und Hubert van Eyck, Roger van der Weyden, aber auch Hugo van der Kroes. Letzterer geriet so ein bisschen ins Hintertreffen in den folgenden Jahrhunderten, allerdings, wie mein Kollege Nikolaus Bernau bemerkt, völlig zu Unrecht. Er hat für Fazit eine Ausstellung in der Berliner Gemäldegalerie besucht, die den Untertitel Zwischen Schmerz Herz und Seligkeit trägt, Nikolaus. Was sagt uns, die wir diesen Maler Hugo van der Cruz nicht oder kaum kennen, dieser Ausstellungstitel?
Naja, der ist so ein bisschen der Hinweis darauf, dass Hugo van der Cruz hatte erstens eine wirklich dramatische Geschichte. Er ist 1435 geboren und 1482 gestorben, übrigens am 30. März. Also heute wäre quasi sein Jahrestag, und zwar nach einem ganz schweren Psychoanfall, kann man so sagen. Also er war mindestens schwer depressiv, wollte sich selber umbringen, wurde dann möglicherweise von dem Prior seines Klosters gerettet davor und ja, ist dann gestorben, ja auch noch relativ jung, muss man sagen, auch für die damalige Zeit, und war dazwischen wirklich ein Superstar. Mhm. Er hat eine riesen Werkstatt gehabt und war ganz bedeutend und hat vor allen Dingen das Bildschaffen der folgenden 50, 60 Jahre ganz entscheidend geprägt, was man übrigens in dieser tollen Ausstellung sehen kann. Und an deren Ende hängt dann eben ein Bild aus dem 19. Jahrhundert, von 1872, in dem der wahnsinnige Hugo van der Cruz gezeigt wird, wie versucht wird, ihn zu heilen mit Musik und allem möglichen. So ein richtig schöner Historienschinken. Und das ist eigentlich so die Spannweite. Ja, man hat im Grunde genommen wirklich das 15. Jahrhundert bis zu den Zitaten von Vincent van Gogh über dieses Bild eines ganz anderen Malers, nämlich Hugo van der Cruz, das wiederum von einem modernen niederländischen Maler oder belgischen Maler gemalt worden war. Und wo eben immer wieder diese Frage ist, was tut weh, was ist Wahnsinn, was ist Künstlerkult etc. Und darum geht es eigentlich in dieser Ausstellung.
Es sind ja auch sehr großformatige Werke zu sehen. Was zeichnet diese Malerei von Hugo van der Cruz denn aus?
Ja, sie ist erstmal wirklich faszinierend. Und zwar, weil sie so ungeheuer detailreich ist einerseits und andererseits aber nicht, was in spätmittelalterlichen Bildern der Niederlande, also ich spreche jetzt immer von den Niederlanden, das ist eigentlich Flandern, das heißt vor allem die Hofkunst der burgundischen Herzöge, das, was wir heute Belgien nennen in dem Sinne. Und diese Kunst war oft sehr, sehr kleinteilig und so ein bisschen, ja, wimmelbildartig geradezu. Also das macht auch wirklich Spaß deswegen. Während das ändert sich eben mit Hugo van der Cruz ganz, ganz gewaltig, wie mir auch der Kurator Stefan Kemperding sehr, sehr schön nochmal gesagt hat.
Gerade beim frühen Werk wie dem Monforte-Altar, da entfaltet sich dann ein ganz wunderbarer Kolorismus, der also Tonskalen durchspielt von Tönen im Rotbereich, die dann zum Beispiel vom intensiven Rot zu einem ganz tiefen Rubinrot auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann zu einem Mauve und einem Violett hingehen, immer wieder auch im Blaubereich lauter verschiedene Töne. Das heißt also, es ist auch in der Hinsicht ein Augenschmaus.
Also anscheinend wirklich etwas ganz Besonderes, diese Ausstellung über Hugo van der Cruz. Diese Tafeln sind teilweise ja auch frisch restauriert, sonst würde man diese Farben wahrscheinlich auch gar nicht in dieser Strahlkraft sehen. Einige, wie gesagt, im Berliner Archivbestand, aber es sind ja auch Leihgaben dabei, vermutlich gar nicht mal so unerheblich, die zu transportieren, oder?
Ja, das ist ein Riesenproblem, ist ja auch seit Jahrzehnten in der Kunstwissenschaft eine wirklich heftige Debatte. Darf man eigentlich Gemälde, die auf Holztafeln sind, überhaupt noch transportieren? Weil Holz verhält sich einfach unmittelbar zu einer Veränderung der Lufttemperatur, zu einer Veränderung der Luftfeuchtigkeit. Also man kann ein Holzgemälde ohne Probleme, wie es bei dort zum Beispiel ist, dort ist eine ganz tolle, ein Martyrium des heiligen Hippolyt zu sehen, ein ganz fürchtliches Bild. Der arme Mann wird zerrissen von vier Pferden. Und dieses Bild steht normalerweise in einer Kirche, da ist es sehr feucht und sehr kalt. Jetzt steht sie in der Gemäldegalerie, da ist es sehr warm und sehr trocken. Das heißt, dieses Bild muss natürlich in der Kiste stehen, das geht gar nicht anders. Aber im Großen und Ganzen sind die Leihgaben einfach an die Wand gehängt. Sie kommen ja auch zu Großteilen aus Museen, also aus ähnlichen klimatischen Verhältnissen. Und die Museen haben sich wirklich sehr großzügig gezeigt. Also solch eine Ausstellung über Hugo van der Cruz werden wir mit Sicherheit in unserem Leben nicht mehr sehen. Ob es sie überhaupt jemals wiedergeben kann, ist die große Frage, weil eben einige Museen gesagt haben, okay, wir haben noch nie eine große Ausstellung über den gehabt. Dann versuchen wir es jetzt mal bei einem Leihgeber oder bei einem Museum, nämlich dem Berliner, das besonders viele Werke von ihm schon hat. Aber das heißt trotzdem, der große Portinari-Altar zum Beispiel aus den Uffizien, der konnte natürlich nicht reisen. Das war,
weil er zu groß ist.
Zu groß, und das Risiko wäre einfach unverantwortlich.
Ja, also ich stelle mir gerade so vor, ein großes Holzgemälde kann man ja auch nicht zerlegen.
Nein, auf gar keinen Fall. Also ich meine nicht, dass das nicht früher gemacht wurde. Da wurde herzhaft zugeschlagen. Das kann man übrigens auch bei einigen dieser Bilder sehen. Also da gibt es zum Beispiel Leinwandbilder, die wurden dann im 19. Jahrhundert auf Holz kaschiert und dann später, damit sie doch wieder Leinwand sind, von dem Holz wieder befreit. Das sind die blanken Ruinen. Also anders kann man es nicht ausdrücken. Aber selbstverständlich, das kann heute ein Konservator gar nicht mehr gestatten, dass solche ganz großen Tafeln überhaupt noch reisen. Dass dort ganze Altäre gereist sind, zum Beispiel aus Lissabon oder eben aus Brüssel, das alleine ist schon mal ein Phänomen. Und alleine schon deswegen lohnt sich der Gang in diese Ausstellung, weil man eben auch merkt, ja, altniederländische Malerei ist eben nicht eine kleinteilige Angelegenheit mit Hausaltärchen oder eben aus den großen Tafeln herausgeschnittenen Porträts. Es gibt eine ganz tolle Porträtreihe, bei der eben lauter kleine Bilder zu sehen sind, die aber alle nur Fragmente sind von großen Bildern. Sag mal, niederländische Malerei ist großformatig und hat Monumentalität und ja, auch eine Ausstrahlung, die auf ganz große Distanzen hingerechnet ist.
Ist das denn in dieser Ausstellung ein rein so ja respektvoller kunsthistorischer Blick auf diesen Künstler? Oder worum geht es eigentlich? Und was ist diese Bedeutung dieses Künstlers für uns heute?
Also ganz klar, es ist eine kunsthistorische Ausstellung. Die erzählt nicht die Kunstgeschichte oder die Kulturgeschichte der burgundischen Niederlande. Sondern es dreht sich darum, einen Maler zu entdecken, von dem man oft relativ wenig wusste, wie Stefan Kemperding auch gesagt hat mir direkt. Ja, wir entdecken jetzt bei dieser Ausstellung selber diesen Maler teilweise neu.
Die Werke stehen auf einmal in einem anderen Verhältnis zueinander. Also man muss auch hier, wir haben eine Reihe von 4 Porträts hier an der Wand. Alle sind mal mit dem Namen Hugo von der Roos verbunden worden. 2 davon werden es immer noch oder 3. Wenn man die nebeneinander sieht, ist klar, die sind auch von 3 oder 4 verschiedenen Malern. Können nicht alle Hugo von der Roos sein.
Ja, und dann ist da eben eine ganz tolle Tafel aus Lissabon. Die wurde bis jetzt immer so als Nebenwerk betrachtet. Ja, und wenn man davor steht, fragt man sich, das kann gar kein Nebenwerk sein. Das ist ein so großartiges Bild. Also eben auch mit großen Figuren entworfen und mit großen Gewandfalten und einer wirklich monumentalen Komposition. Ja, das ist eine Entdeckung, die eben auch dann erst gemacht werden kann, wenn das Bild zum Beispiel einen neuen Rahmen bekommen hat, was für diese Ausstellung der Fall war. Und wenn es einfach auch mal in einem anderen Setting hängt. Also ich hatte das Bild in Lissabon mal gesehen und da war es mir jetzt nicht wesentlich aufgefallen. Es ist ein schönes Bild gewesen, aber jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, Mensch, das musst du in Erinnerung behalten. Das werde ich jetzt in Erinnerung behalten.
Nikolaus Bernau über die Gemälde von Hugo van der Roos, einem flämischen Künstler, den es anscheinend gilt, wieder zu entdecken. Möglich ist das jetzt in der Ausstellung in der Berliner Gemäldegalerie. Vielen Dank.
War eine große Freude.
Und wir kommen zur Kulturpresseschau hier bei Fazit heute von und mit Tobias Wenzel.
Man mag gegen die EU einiges einwenden, aber diese Werbung hat sie nicht verdient, schreibt Peter Laudenbach am Ende seines Artikels für die Süddeutsche Zeitung. Welche Werbung? Nun ja, das SZ-Feuilleton hat zum Artikel 3 Plakate einer neuen EU-Kampagne abgedruckt. Die Bilder zeigen fröhliche Wohlstandsbürger und könnten damit ebenso gut Paartherapien bewerben, Outdoor-Mode, Finanzdienstleister, alkoholfreies Bier, Wanderurlaube oder eine private Krankenversicherung, schreibt Laudenbach dazu. Anders gesagt, die Plakate, die gerade in den Innenstädten um Sympathie für die EU buhlen, setzen auf maximale Inhaltsleere. Für Peter Laudenbach halten die Macher dieser Werbung die EU-Bürger für naiv. Die Aktion sei eher Wasser auf die Mühlen der Euroskeptiker. Die eigentliche Botschaft der hohltönenden Textbausteine und der Bilder aus dem Wohlstandsbiotop ist entsprechend fatal, schreibt Laudenbach weiter in der SZ. Sie ist nichts als die stark aufgepumpte Sprechblase mit ziemlich genau einer Mitteilung, an die sowieso niemand glaubt. Keine Sorge, alles wird gut. Am besten die Bürger vergessen vor lauter Feel-Good-PR, dass zum Beispiel das Verständnis von Menschenrechten und Solidarität in der EU hart umkämpft ist. Von der Feel-Good-PR zur vermeintlichen Feel-Good-Musik. Am Samstag vor 150 Jahren wurde Sergei Rachmaninow geboren. Mich ärgert es immer wieder, wenn ich über Rachmaninow lesen muss, das sei sentimentaler Kitsch, Verherrlichung Hollywoods, Musik ohne Form, keine große Kunst, verrät der estnische Dirigent Paavo Järvi in der Frankfurter Allgemeinen. Die Partituren würden sich oft erheblich von dem unterscheiden, was aufgeführt werde, gerade wegen Kürzungen. Außerdem werde manchmal ein falsches Tempo gewählt. Ähnlich wie bei Bruckner besteht auch bei Rachmaninow die Gefahr, Höhepunkte künstlich zu vergrößern, schöne Momente sentimental abzumelken und im Augenblick die gesamte Form zu opfern. Da kann aber jemand über Musik schreiben, denkt man wiederholt bei der Lektüre dieses Artikels über einen Komponisten, dessen Musik Paavo Järvi zufolge sehr russisch ist. Er ist russisch in einer nicht exotischen Weise. Er will kein westliches Publikum mit seinem Russentum beeindrucken. Er ist russisch nicht für andere. Obwohl Putin sein westliches Publikum mit seinem Russentum beeindrucken möchte? Falls Sie, lieber Sergei Rachmaninow, das aus einer anderen Welt hören sollten, Entschuldigung für diese Überleitung. In seinem Kriegstagebuch aus Charkiw für die Neue Zürcher Zeitung bringt Sergei Gerassimow uns Lesern die Menschen näher, die Opfer von Putins Krieg sind. Nun unter anderem eine Ukrainerin, die wütend ist, weil sie jeden Monat für Medikamente das Dreifache ihrer Rente von umgerechnet 55 Euro zahlen muss, die aber trotzdem dankbar dafür ist, dass sie und ihr Mann noch leben. Die Frau ist sich sicher, dass es Gott war, der ihnen beiden geholfen hat, zu überleben, schreibt Gerassimow. Gott war es auch, der die Frau vor Granatsplittern bewahrte. Eines Tages rief jemand ihren Namen und sie drehte den Kopf. In diesem Moment pfiff ein Granatsplitter an ihrem Ohr vorbei. Hätte sie sich nicht bewegt, wäre sie tot gewesen. Wer es nicht so mit dem Göttlichen hat, stattdessen eher mit Gottes oder Jesus lästerlicher Metaphorik, dem sei Hans Zippert empfohlen. Der schlägt tatsächlich den Bogen vom Fußball zum Christentum. Die unehrenhafte Entlassung des heiligen Julian Nagelsmann beschäftigt Medien- und Kirchenexperten seit Tagen, schreibt Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Allein der Name Nagelsmann deutet ja schon auf neutestamentarisches Leiden hin. Symbolisch wurde er in München ans Lattenkreuz genagelt. Allerdings weiß man über seine Auferstehung noch nichts Genaues. Wird er seinen Jüngern bald in Tottenham, Paris oder Madrid erscheinen?
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.